Hallo zusammen und willkommen zurück bei Kreativität und KI, meinem Lieblingspodcast. Dieses Projekt ist für mich einfach ganz wunderbar, weil ich darin für Sie einen Einblick in so unterschiedliche Anwendungen und Entwicklungen erhaschen darf. Und ich vergesse es ja auch oft zu sagen, aber ich bin Ihr Host Christina Bodrasic-Birnic und freue mich, diesen Podcast betreuen zu dürfen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den einige von Ihnen vielleicht aus der kurzen Podcast-Reihe Ready for Takeoff kennen, und zwar Kai Michael Lemke von der HWL Löhtechnik. Sehr schön, Kai, dass du wieder dabei bist und dass ich dich wieder hier befragen darf. Kai, du bist Geschäftsführer der HWL Löhtechnik GmbH. Führe uns etwas ein in die Entwicklungsprozesse der HWL Löhtechnik.
Ja, die HWL Löhtechnik, also ich sag mal, was wir so grundsätzlich machen. Wir sind Wärmebehandlungsbetrieb, also wir beschäftigen uns auch mit dem Härten von Eisen oder Stahl. Man kann sich es am besten vorstellen, damit Messer gut schneiden müssen, dürfen sie nicht nur geschmiedet sein, sondern sie müssen danach gehärtet sein. Das ist dann zum Beispiel so ein Aufgabenbereich, den wir haben. Wir machen das aber praktisch für alle Branchen, die Metall verwenden. Wir können auch Sachen nicht nur härten, wir können sie auch weich machen. Das ist eigentlich das, womit wir uns beschäftigen.
Wie viele Verfahren entstehen denn bei der Wärmebehandlung und kann ich das überhaupt so fragen?
Also fragen kann man ja grundsätzlich alles. Das ist nur schwierig zu sagen. Also man kann nicht sagen, dass es 20 oder 30 Verfahren sind in diesem Bereich der Wärmebehandlung. Dadurch, dass es auch über 2000 Stahlsorten zum Beispiel gibt, gibt es ganz unterschiedliche Verfahren, wie man diese Stahlsorten dann oder die Teile, die aus diesen Stahlsorten gebaut sind, wie man die Wärme behandelt. Man kann sie durchhärten, so heißt das bei uns. Man kann auch nur bestimmte Bereiche härten. Man kann bestimmte Bereiche weich machen. Das ist ein Riesenfeld, das kann man nicht abschließend sagen.
Aktuell habt ihr ja auch ein KI-gesteuertes, flexibel ausrichtbares Lötgerät von Micropsy. Wie geht diese Zusammenarbeit mit dem Start-up, um für euch als mittleres Unternehmen so über? Ist das ein Hand-in-Hand-Verfahren? Ihr braucht etwas und bekommt das? Wie funktioniert das?
Also muss ich noch ein bisschen korrigieren. Das ist kein Lötgerät, sondern das ist ein Handling-Roboter.
Okay.
Ja, das muss man dazu sagen. Die Zusammenarbeit mit Micropsy ist eigentlich so ausgestaltet gewesen, dass ich hier bei uns bei diesen Prozessen, weil wir sehr unterschiedliche Teile haben, ist es für uns nicht hilfreich, ein Robotersystem zu haben, was eine Sache sehr schnell kann. Und immer wenn man es mal ändern muss, braucht man Programmierer, dann muss das umprogrammiert werden. Das kostet nicht nur Zeit, das kostet auch immer viel Geld, sondern wir haben so unterschiedliche Teile, dass wir nach einer Lösung gesucht haben, die für ein kleines und mittleres Unternehmen A bezahlbar ist und B auch extrem flexibel eingesetzt werden kann. Und Micropsy hat mal von sich aus die Initiative ergriffen, glaube ich, im vorletzten Jahr oder letztes Jahr gewesen, haben die uns kontaktiert oder mich kontaktiert. Und ich habe so gesagt, naja, dann können wir ja mal schauen. Und dann ist ein Mitarbeiter hergekommen, der hatte einen ganz, ganz, ganz kleinen Roboter dabei. Der passte in so einen Koffer. Und da haben die mir gezeigt, dass vieles von den Dingen, die sie da entwickelt haben, können wir dann selber programmieren. Das heißt, wir brauchen nicht ständig Unterstützung von Micropsy oder von Universal Robots, sondern, und das war für mich interessant. Das war der interessante Ansatzpunkt zu sagen, das sieht hochflexibel aus. Das ist etwas, wo wir unheimlich viel auch selber mitmachen können. Und so ist diese Zusammenarbeit dann entstanden. Wir haben mit denen dann, mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Micropsy, ich gehe immer so vor, dass ich sage, guckt euch mal die Aufgabe an. Und das haben die dann auch gemacht. Und dann ist das so langsam entstanden, dass wir zueinander gefunden haben, könnte man so sagen. Und die Zusammenarbeit ist perfekt. Also das muss man sagen.
Sehr schön. Und ich kann mir vorstellen, auch wenn du sagst, es hat dann ein bisschen gedauert, ne, dass es gar nicht so leicht ist, Robotik für eure Verfahren zu entwickeln. Habt ihr euch da regelmäßig ausgetauscht? Wie eng war denn der Kontakt, bis ihr das hattet, was ihr brauchtet?
Also grundsätzlich ist es so, dass die Aufgabe, die ich nenne den immer den kleinen Kerl, die der kleine Kerl machen soll, ist eine Handling-Aufgabe. Das Handling findet man eigentlich in allen Branchen. Bei uns ist aber die Besonderheit, dass es sehr komplexe Bewegungen sein müssen. Da geht es auch nicht vordringlich um Geschwindigkeit, weil diese Bauteile sehr empfindlich sind, sondern es geht um die Komplexität des Handlings. Und das haben wir dann so entwickelt, dass auch Micropsy, die waren sehr engagiert, die dann auch gesagt haben, wir schauen uns das Ganze an, man braucht Umfeldbedingungen, all sowas. Und da war der Austausch auch wirklich sehr, sehr eng. Wir waren also sehr oft da und dann kommt es am Ende so, wie es, also wie ich das auch immer sage, das habe ich mal bei so einem Vortrag über Automatisierung auch gesagt. Ich habe dann gesagt, ich kaufe im Grunde genommen keinen Roboter. Was ich kaufe, ist eine Lösung. Und die Lösung kann nicht 100% jeder Aufgabe erledigen, aber sie soll den wichtigsten Teil erledigen. Und das war die Aufgabe. Und ich habe gesagt, ich möchte einen Festpreis haben. Das ist der kaufmännische Teil. Kann ich jetzt jedem raten? Ich hoffe, keine Roboterhersteller hören zu, die mögen mich dafür nicht. Echt nicht.
Glaube ich.
Aber man braucht, und das ist so ein Thema gerade für kleine und mittlere Unternehmen, man braucht eine gewisse Planungssicherheit bei solchen Dingen, auch finanzieller Art. Da ist immer früher viel Schindluder passiert, also Schindluder jetzt nicht negativ formuliert, aber teilweise sind Aufgaben unterschätzt worden und nachher gingen die Kosten ins Uferlose. Und von daher würde ich jedem raten, wenn ihr euch damit beschäftigt, dann mal ganz zart nach einem Festpreis zu fragen und dann mal auf die Reaktion warten. Und die Reaktion bei Micropsy war okay.
Gut, das finde ist auch eine sehr faire Vorgehensweise. Man weiß nicht, man kann nie so richtig vorhersehen, wie viele Stunden Arbeitszeit hineinfließen. Und wie du sagst, kleine und mittlere Unternehmen haben ja auch ein gewisses Budget, was für neue Technologien zur Verfügung steht. Und es kann ja nicht ins Unendliche auch gehen. Deswegen ist das ein guter Austausch. So kleiner Kerl nennst du ihn. Was erledigt denn die KI des kleinen Kerls? Und wie können wir uns in etwa diese Mustererkennung dahinter vorstellen?
Also was die Aufgabe ist, ist, man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, wie man das vielleicht auch mal so gesehen hat. In so einer Taktstrecke kommen so einzelne Teile, die nimmt ein Roboter, packt sie irgendwo hin oder schraubt irgendwas an, sondern die Teile bei uns werden, müssen gereinigt werden, industriell gereinigt werden. Das sind aber Reinigungskörbe, die sind nicht in einem Behälterstandard für Roboter. Also das ist in der Autoindustrie zum Beispiel so, dass man immer bestimmte Spaltmaße hat, wo Teile drin liegen, damit der Roboter die greifen kann, ohne die ganze Verpackung mitzunehmen. Das ist bei uns nicht so. Und die müssen dann auf Gestelle gestellt werden, und zwar richtig rum. Die sehen nämlich verdammt ähnlich aus auf beiden Seiten. Die haben aber eine obere und eine untere Seite. Und die müssen ganz vorsichtig Stück für Stück auf Gestelle gestellt werden, weil das noch weiche Teile sind. Ich habe ja gesagt, wir sind Wärmebehandlungsbetrieb, wir härten. Und das ist halt vor dem Härten, deshalb dürfen da keine Kratzer rankommen. Und wenn das passiert ist und eine Reihe voll ist, das ist so ein Rundgestell, muss man sich wie so einen runden Tisch vorstellen. Wenn eine Reihe voll ist, muss der Roboter die dann auch weiterschieben. Und wenn die draufgestellt sind, dann kriegen sie obendrauf noch Kappen. Und wenn man das von dem reinen Bewegungsablauf, also von der Motorik betrachtet, das ist schon komplex. Und das ist die Aufgabe gewesen, die der Roboter für uns, das war sozusagen die Erstprogrammierung einer Anwendung. Und das ist auch wichtig, es so zu sagen, weil die KI-Roboter, jedenfalls den wir benutzen, die sind ja in Anführungsstrichen lernfähig und man kann sie eben weitestgehend, wenn man es gelernt hat, kann man sie weitestgehend komplett autonom programmieren. Also man kann es selber machen und man muss dafür nicht Informatiker sein. Das ist, sage ich mal, die wichtigste Aufgabe. Der Roboter selber arbeitet mit Kamerasystemen, also über optische Mustererkennung, und kann aus dieser Definition kann er dann eben auch genau erkennen, ob das Teil jetzt richtig rum aufgestellt wird oder falsch rum aufgestellt wird aufs Gestell. Das ist die Art und Weise, wie dieser Roboter im Wesentlichen arbeitet.
Du hast es ja nochmal gesagt, wie wichtig auch diese Autonomie ist, ne, in der Anpassung. Und ich glaube, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt zuhören, genau nach so etwas suchen, eine Lösung, die sie aber auch ohne große Fachkenntnisse jetzt in der Informatik selber im Betrieb anwenden können. Die HWL Löhtechnik ist ein Familienbetrieb, wie sehr viele kleine und mittlere Unternehmen auch. Ihr seid auch so richtig dabei beim Ausloten dieser zeitgemäßen Möglichkeiten, also auch ein Vorreiter. Würdest du sagen, dass das eher ungewöhnlich in traditionellen Familienunternehmen ist? Und was macht ihr anders im Entscheidungsprozess und was rätst du vielleicht auch?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist auch ein wichtiger Punkt, ist, dass die Außenwahrnehmung von, ob es jetzt Familienunternehmen sind, ich ziehe das ein bisschen weiter, kleinen und mittleren Unternehmen, ist die Außenwahrnehmung, zum Beispiel auch auf der politischen Ebene, immer so, dass man denkt, naja, die machen so ihr Zeug. Ich sage das jetzt mal profan. Das stimmt aber überhaupt nicht, weil viele, viele, gerade kleine Unternehmen beschäftigen sich auch mit diesem Thema, zum Beispiel wie nicht nur Informationstechnik, sondern auch so Richtung künstliche Intelligenz, weil die Wirkung, und das wissen wir jetzt alle die letzten 3 Jahre, die da von außen durch die Welt ziehen und auch erheblichen Einfluss auf die Wirtschaftslage von Unternehmen hat, sind viel schneller bei kleinen und mittleren Unternehmen in ihrer Wirkung als bei sehr großen Unternehmen. Und ich kenne viele, viele Unternehmer oder Unternehmerinnen, die wirklich, das sind Unternehmen, die sind teilweise über 80 Jahre alt. Und wenn man sich mal die Mühe machen würde, das ist so meine Adresse an so auch Wirtschaftsförderungsgesellschaften und so weiter, sich das wirklich mal anzuschauen, was da getrieben wird, in Anführungsstrichen, dann würden einem die Augen aufgehen. Woran krankt es ein bisschen? Das ist immer das Thema der Finanzierung. Und das Thema der Finanzierung ist immer das, was ich immer wieder sage, ist, dass die Förderrichtlinien in vielen Bundesländern, unter anderem auch in dem ich sitze oder das, was um uns rum ist, in Brandenburg, so ausgestaltet sind, dass teilweise kleine und mittlere Unternehmen solche Mittel nicht abrufen können. Das war nicht unser Problem, weil wir haben eine sehr hohe Eigenkapitalausstattung. Und dadurch, ich wurde auch gefragt, haben Sie denn dafür Förderung bekommen? Das ist doch digitales Deutschland, das ist doch und so weiter. Dann habe ich gesagt, also ich sage es jetzt mal ketzerisch. Ich hab dann gesagt, wenn ich da Förderung beantragt hätte, hätte ich das Ding heute noch nicht. So. Jetzt schließe ich aber mal den Kreis. Wir reden hier über Investitionssummen, also über unsere Anwendung, die deutlich, deutlich geringer sind als das, was man sich eigentlich vorstellt. Man muss Geld bezahlen, das ist kein Thema. Aber es ist immer noch auch finanziell abbildbar. Und deshalb, ich kenne unheimlich viele kleine und mittlere Unternehmen, viele von denen sind ja auch unsere Kunden. Und wenn ich denn mal die Gelegenheit habe, was nicht immer einfach ist, aber auch mal da reinzugucken, ich bin ja ein neugieriger Mensch, dann stelle ich doch immer wieder mit zum Erstaunen zum Teil fest, wie weit die in vielen Dingen entweder schon umgesetzt haben oder auch schon denken. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Ja, es wird nur in der Außenwahrnehmung wird immer gesagt, ja, die müssen ja auch und die kommen ja sonst nicht mit. Das größte Problem dabei ist nicht das Verständnis dafür. Es gibt immer Ausnahmen, das ist klar. Aber das ist nicht das Verständnis dafür. Das ist immer die Frage der Finanzierung. Weil in den letzten Jahren haben sehr, sehr viele Unternehmen sehr, sehr viel Eigenkapital verloren oder eben auch verlustreiche Geschäftsjahre abschließen müssen. Das heißt, da sind die Eigenmittel auch begrenzt. Und wenn man dann, ich kürze das nur ab, aber wenn man dann eine Förderung braucht, ich nenne jetzt irgendeine Summe von 100.000 Euro und Förderinstitutionen, ich muss das ja neutral formulieren, Förderinstitutionen sagen, ja, kannst du bekommen, aber du brauchst dieselbe Summe auch als Eigenkapital, dann geht das fehl. Und ich habe immer gesagt, Förderrichtlinien müssen geändert werden. Aber entscheidend ist, das gilt eben auch, da spreche ich für die kleinen und mittleren Unternehmen und alle, die führen und machen und tun, schaut nach solchen Lösungen. Also man muss nicht mit dem riesengroßen Ding anfangen, sondern solche Lösungen sind hilfreich. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, dass das ist jetzt nicht allein ein Thema, wo man sagt, Fachkräftemangel kann man damit kompensieren. Das ist sicher auch ein Teil. Aber der andere Teil ist, die Wertigkeit von Arbeitsplätzen steigt massiv an, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine viel höhere Wertigkeit ihres Arbeitsplatzes erfahren, weil sie nicht Befehlsempfänger in Anführungsstrichen von einem Roboter sind, sondern weil sie in Interaktion mit diesem Roboter arbeiten und sie können dabei was lernen.
Mhm. Ja.
Und das ist ganz wichtig.
Super, super. Also ich finde das total spannend, was du sagst mit der Außenwahrnehmung, dass es eigentlich doch viel, viel digitalisierter oder zumindest eine sehr große Bereitschaft besteht und ein Verständnis, und es dann doch an den Umständen der Finanzierung scheitert, ne? Und ja, nennen müssen wir niemanden, ne? Aber es gibt natürlich bürokratische Erleichterungen, aber es hilft ja nichts, ne, wenn die Frage des Eigenkapitals tatsächlich im Weg steht, etwas voranzutreiben. Vielleicht ist das auch nochmal wirklich ein guter Gedankenansatz, der weitergetragen werden sollte. Zu den Mitarbeitenden, du hast gerade gesagt, die arbeiten ja mit der KI. Ich würde gerne mehr darüber wissen. Ist das immer so eine smoothe Sache oder tut ihr auch etwas, um Hürden in dem Umgang, in dieser Zusammenarbeit Mensch-KI abzubauen?
Also da kann ich nur sagen, wir haben natürlich auch in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen das Glück gehabt, aber bei uns ist es so, dass meine jüngeren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ja, ich meine, alle Leute, die nicht so alt sind wie ich zum Beispiel, die haben natürlich eine hohe informationstechnische Affinität. Klar. So, und für die ist das dann natürlich auch eine Sache, wo sie sich einfach ausprobieren können, entwickeln können. Man muss auch ein bisschen den Mut haben dazu. Also wir haben es zum Beispiel auch so gemacht, dass diese Greifer für diesen kleinen Roboter, die unterliegen irgendwann natürlichem Verschleiß. Und wir haben ja so einen kleinen 3D-Drucker. Und dann kam ein Mitarbeiter und sagte, Chef, kann ich mir den mal ausborgen? Kleiner Nebensatz, den habe ich schon seit 7 Monaten nicht mehr gesehen, also ausgeborgt. Und die drucken zum Beispiel die Innenhalter für diesen Roboter selber. Und das war ihre Idee. Also das befruchtet auch so ein bisschen die Kreativität von der Belegschaft. Und bei diesen Robotersystemen ist es natürlich auch so, dass die eben gegenüber klassischen Roboter dem Mensch nicht zur maximalen Aufsichtsperson oder zum Empfänger irgendeiner statischen Lösung machen, sondern da ist eine bestimmte Bidirektionalität da. Da sagt man auch, also wenn ich den auch dann selber programmieren kann, die haben zum Beispiel jetzt, wir bekommen mal demnächst einen relativ großen Auftrag und da haben die schon von sich aus meine Leute entwickelt, das könnte der auch machen, weil der ist eben nicht in den Boden gemeißelt, sondern der Kollege ist auch noch mobil. Sowas wollte ich auch haben. Also ich wollte, und man arbeitet nicht mit Käfig, weil es MOM ist, Mensch- und Maschinensystem, also komplett verkapselt. Der kann also frei stehen. Und das schafft dann auch wirklich Bindung.
Mobilität ist heutzutage überhaupt ein essentieller Teil von Lösungen. Was ist in Sachen KI-Erweiterung bei euch noch geplant?
Na, wir müssen mal schauen. Also der ist jetzt, wie lange haben wir ihn jetzt? Glaube ich schon ein halbes, dreiviertel Jahr. Und das hängt jetzt eben einfach ein bisschen von der wirtschaftlichen Entwicklung ab, ob wir sagen, da könnten wir vielleicht auch nochmal was Ähnliches einsetzen. Aber das spezifizieren wir auch ganz genau, weil als Selbstzweck können wir es nicht machen. Da sind wir wieder bei dem Thema Klein- und mittlere Unternehmen. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal zum Staat ist, dass wir nur das ausgeben können, was wir einnehmen. Ich persönlich kann ja mit meiner Firma keine Steuern erhöhen. Hätte ich auch eine Idee, würde ich mir mehr leisten können, mache ich aber nicht. Ist so und geht auch nicht. Ist auch verboten, weiß ich. Aber wir gucken dann wirklich ereignisgesteuert und anlassbezogen, wo ist das sinnvoll? Ja, man darf auch nicht die Erwartungshaltung haben, gerade bei sehr unterschiedlichen Aufgabenstellungen, nicht so eine Serie, die durchläuft, wie man das so aus einer klassischen Autofabrik kennt, da gibt es nicht eine 100% Lösung. Entscheidend ist, das muss eine Lösung sein, die A, den Menschen auch entlastet, weil das ist ja auch physische Arbeit, die müssen gestellt werden, und B, nicht immer nur reine Kosten-Nutzen-Rechnung ist da nicht immer sinnvoll, weil manchmal ergibt sich mehr Nutzen erst, wenn man ihn dann hat und anwendet. Und das ist das Spannende bei solchen Systemen, dass man sieht, der ist total flexibel und wenn dann eben irgendwas Neues kommt, wir wissen ja manchmal gar nicht, das ist so in jedem Unternehmen, was da morgen vielleicht kommt an einer Anfrage oder sowas. Und man guckt sich das unter dem Gesichtspunkt an, könnte so ein kleiner Kerl da auch was machen? Dann hat man diese. Also ich sage immer, viel Innovation kommt einfach aus Produktion.
Abschließende Frage für dich, Kai. Bei uns geht es ja auch um Kreativaspekt im gesamten Prozess, Kreativität und KI. Welche Form von Kreativität braucht es denn bei der Entwicklung von Industrierobotern wie dem kleinen Kerl?
Ja, Kreativität muss man mal definieren, was ist damit genau gemeint? Wichtig ist, und da, dieser Roboter, den wir haben, der hat das, ist so ein Höchstmaß an Flexibilität und gerade auch ist so an die Adresse von Anbietern oder Herstellern von solchen Systemen. Und bei MicroC ist das so eine große Offenheit, auch dem Kunden das Feld in Anführungsstrichen gerade in Programmierung und ähnlichen Dingen zu überlassen.
Wundervoll, wundervoll. Ich hoffe, ich habe irgendwann mal die Gelegenheit, den Roboter zu besuchen und euch auch. Es war mir wieder ein großes Vergnügen, Kai. Schön, dass du da warst, dass du mit mir über die neuesten Entwicklungen bei euch gesprochen hast. Und nun, liebe Hörende, verabschiede auch ich mich wieder von Ihnen. Und wie Sie wissen, entsteht unsere Podcast-Reihe im Auftrag von Mittelstand Digital und bleibt daher alles für Sie kostenfrei. Mit unseren wundervollen Workshops besuchen Sie doch auch mal unsere Veranstaltungsseite. Da passiert ganz viel. Alle wichtigen Links, wie immer, unter der Beschreibung. Auf Wiederhören!